Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. In der zweiten Folge dieser SIBO-Serie sprechen wir über das Thema Wasserstoff-SIBO, H2-SIBO. Wir besprechen, was ist überhaupt charakteristisch für diese Form der SIBO, also welche Symptome können dann dabei auftreten. Wir besprechen, ob das eine häufige Form ist oder ob sie häufig in Kombination auftritt. Welche Bakterien wir mittlerweile wissen, dass die Haupterreger für diese Erkrankung sind. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was wir prinzipiell therapeutisch einsetzen, ohne jetzt in eine Handlungsempfehlung zu gehen. Aber wir tauschen uns aus, quasi was für unterschiedliche Präparate und Kräuter wir im Einsatz haben. Und zu guter Letzt werden wir uns auch die Ernährung anschauen, ob wir hier irgendwas besonders machen bezüglich der Dünndarmfehlbesiedlung mit Wasserstoff. Lauren, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Wir wollen heute einmal ein bisschen tiefer in die Materie der Dünndarmfehlbesiedlung einsteigen. Wir haben in der ersten Folge ja schon darüber gesprochen, dass es drei unterschiedliche Formen gibt. Und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir wollen heute über die Wasserstoff- oder H2-SIBO sprechen. Ja, magst du da einfach mal mit starten? Woran kann man, wir haben es in der letzten Folge schon grob angerissen, an den Symptomen das so ein bisschen umfassen, was kann Wasserstoff machen und mit was für üblen Typen haben wir es da in unserem Darm zu tun?
Ja, super Frage. Ja, bei Wasserstoff sehen wir typischerweise Durchfall als einer der Hauptsymptome. Hier sehen wir aber auch sehr oft einen groß aufgeblähten Bauch mit Schmerzen manchmal, weil der Darm sich einfach nicht so stark dehnen will. Die Symptome sind auch häufig nach den Mahlzeiten am stärksten, vielleicht circa eine Stunde oder so nach den Mahlzeiten, manchmal auch schneller. Aufstoßen kann auch vorkommen und Übelkeit ist auch nicht ganz selten, aber tritt bei anderen SIBO-Formen häufiger auf. Und an den üblen Typen, die sich hier an dieser Wasserstoffproduktion beteiligen, das ist ein ganz interessantes Thema und wird jetzt, glaube ich, mehr und mehr in den Studien klarer und klarer. Wir sehen tatsächlich viel E. coli und Klebsiellen im Dünndarm, die Wasserstoff produzieren. Das kam neu von Dr. Mark Pimentel, aber auch andere normale Darmbakterien, die sich halt zu sehr im Dünndarm angesiedelt haben, produzieren Wasserstoffgas.
Genau, also das war ein ganz spannendes Thema, das rausgefunden wurde, eben, dass diese beiden Gruppen quasi da dominieren. Und wir machen beide ja, soweit ich das mitgekriegt habe, Mikrobiomanalysen, also Stuhlproben. Und auch da werden meistens E. coli und Klebsiellen gemessen. Insofern, man sagt ja immer, dass man die Dünndarmfehlbesiedlung nur anhand eines Atemtests diagnostizieren kann, beziehungsweise es gibt noch etwas aufwendiger über die Endoskopie. Es gibt aber meines Erachtens über die Stuhlprobe quasi indirekte Hinweise. Genau. Vor allem beim Schwefelwasserstoff und beim Methan, da werden wir noch drauf zukommen. Aber theoretisch kann man, auch wenn wir jetzt sehr viele E. coli finden oder sehr viele Klebsiellen, zumindest Rückschlüsse darauf ziehen, was die in unserem Darm dann quasi auch machen.
Genau. Ja, das ist super interessant, welche kleine Zeichen sie, diese SIBO oder diese Fehlbesiedlung im Rest des Körpers hinterlässt, im Stuhl. Es ist ja ganz interessant, was man da alles rausfinden kann. Ich finde es auch interessant, noch nicht so Studien bewiesen, aber trotzdem interessant, zum Beispiel auch mit organischen Säuren zu testen. Das mache ich eher nicht für SIBO, aber oft für Candida. Und da sieht man auch manchmal so die Zeichen, dass eine Fehlbesiedlung den Körper mit den verstoffwechselten Produkten der Bakterien stark belastet.
Genau. Das, was ich ganz spannend fand, auch Mark Pimentel, wir werden den Namen wahrscheinlich noch häufig verwenden, weil er halt ja mit der Hauptforscher ist, der wirklich bahnbrechende Dinge in diesem Gebiet ja, veröffentlicht hat. Der hat auch eine sehr schöne Übersicht gezeigt, wie sich die Bakterienlandschaft vor einer Dünndarmfehlbesiedlung und nach einer Dünndarmfehlbesiedlung gerade bei E. coli und Klebsiellen verhält. Und das ist wirklich so, aus einer bunt gemischten Landschaft ist eine komplette Monokultur geworden, wo dann wirklich ein bis zwei Bakteriengruppen massiv überdominieren, und die anderen quasi dann wirklich komplett verdrängen.
Ja, genau. Und diese Vielfalt ist ja wirklich das Wichtigste für das Mikrobiom. Das Mikrobiom kann man ja schwierig, wirklich simpel erklären, denn es ist so komplex, aber man kann wirklich sagen, Vielfalt ist das Wichtigste für das Mikrobiom, gesunde Vielfalt.
Ich versuche das immer zu erklären, wie mit einem Ökosystem wie ein Wald. Ja, du hast Bäume, die Blätter fallen lassen, dann hast du wieder Insekten, die sich von diesen Blättern ernähren, dann hast du wieder andere Lebewesen, die sich von den Insekten ernähren. Die scheiden sozusagen ihren Kot aus, das düngt wiederum die Pflanze. Und wenn das alles in einem Gleichgewicht ist, so kann man sich eigentlich auch einen gut funktionierenden Darm vorstellen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Insekt quasi viel zu viel da ist, dann wird es auch zu einem Schädling. Und so ist es auch im Darm sich vorzustellen. Alles muss in einem gewissen Gleichgewicht letzten Endes vorhanden sein und dann funktioniert unser Ökosystem Darm gut. Und dazu wollen wir hier mit diesem Podcast auf jeden Fall einen guten Beitrag leisten, damit der Darm wieder in Ausgleich oder in Gleichklang kommt.
Ja, absolut. Und Information ist ja Power. Desto mehr man über den eigenen Körper versteht, und weiß, desto mehr kann man was für sich tun, kann man wirklich für sich loslegen.
Genau. Wasserstoff ist ja auch die älteste Form, die wir schon am längsten kennen, die auch in Deutschland am regelmäßigsten getestet wird. Typischerweise, wenn man eine Dünndarmfehlbesiedlung testet oder auch eine Fructose-Malabsorption, ist es immer Wasserstoff. Insofern, damit haben wir die meiste Erfahrung. Kennst du jetzt irgendwie Unterschiede, was die Diagnostik angeht, oder würdest du sagen, das ist mit was testest du auf Wasserstoffbakterien?
Ja, also ich teste mit dem Laktulose-Atemtest für zu Hause. Ich achte da immer darauf, dass der Test 180 Minuten lang ist, sodass man wirklich die Länge des Darms verfolgen kann, den Dünndarm, aber dann auch einen Teil des Dickdarms. Und ich achte darauf, wie schon gesagt, dass ich Laktulose empfehle. Meistens, wenn jemand mit einem Glukosetest zu mir kommt, ist das auch natürlich okay. Er ist nicht dann nutzlos, aber ich empfehle oft Laktulose auch zur Verlaufskontrolle für Wasserstoff. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Kriterien, auf die man achten sollte.
Genau, und wenn du jetzt einen Patienten hast, der kommt mit Durchfall, Blähung zu dir, du diagnostizierst eine Wasserstoff-SIBO, wie gehst du dann bei dem Patienten vor?
Ja, eine super Frage. Und ich muss hier auch sagen, ich sehe fast nie eine reine Wasserstoff-SIBO. Da ist fast immer bei mir auch ein kleiner Teil Methan vorhanden. Und wir wissen ja, bei Methan, bei IMO, können kleinere Mengen trotzdem große Symptome auslösen. Und man kann dann schwer sagen, welche Symptome kommen genau nur von dem Wasserstoffgas und welche haben vielleicht, an welchen ist vielleicht ein bisschen Methan beteiligt. Aber wenn ich eine sehr dominante Wasserstoff-SIBO sehe, wo die Werte viel, viel höher als die Methanwerte sind, dann gibt es da auf jeden Fall eine spezielle Vorgehensweise, die aber interessanterweise mindestens im ersten Schritt für mich in der Praxis nicht anders aussieht, als wenn jemand mit genau dem umgekehrten Problem kommt, dass Methanwerte viel höher sind als Wasserstoff. Der erste Schritt ist, was für alle SIBO-Patienten der gleiche, die gleichen Kräuter kommen bei mir in Einsatz.
Okay, ich erlebe das auch tatsächlich, dass eine reine Wasserstofffehlbesiedlung eher selten ist. Ich freue mich persönlich, weil ich den Eindruck habe, dass eine reine Wasserstofffehlbesiedlung recht gut therapierbar ist. Ja, das ist
Ja, da hast du
von der
recht.
Ansprechrate her deutlich angenehmer und einfacher zu behandeln. Ich verwende tatsächlich da in den Fällen tatsächlich auch gerne das Antibiotikum Rifaximin, was ja primär im Darm wirkt, als eine Ausnahme. Und tatsächlich auch gezeigt hat, dass es die Bakterienlandschaft sehr viel weniger zu stören scheint, wie jetzt, ich sage jetzt mal, konventionelle Antibiotika. Man muss aber
Ja.
dazu sagen, es ist off-label. Das bedeutet, dieses Antibiotikum ist nicht für diesen Zweck in Deutschland zugelassen.
Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ich finde das auch so interessant, dass Studien zeigen, dass die Bakterien, die SIBO-Bakterien zu dem Rifaximin anscheinend keine Resistenz aufbauen, dass man es wirklich mehrmals benutzen kann, ohne starke Resistenz, wie bei anderen herkömmlichen Antibiotika oft der Fall ist bei bakteriellen Infektionen. Also es ist ein sehr spannendes neues Medikament.
Das stimmt. Das ist wirklich auch das, es wurde gut getestet, dass es auch mehrfach gegeben werden kann und in der Anwendung da wirklich sicher ist. Also nicht nur,
Ja.
dass quasi die Bakterien darauf ansprechen, sondern auch, dass wir quasi da gut drauf ansprechen und kein größeres Problem damit zu haben scheinen. Das soll jetzt keine Beratung im Therapeutischen sein, um Gottes Willen. Wir wollen hier nur Informationen teilen. Aber du hast noch ein anderes spannendes Thema angesprochen, und zwar, das ist die Kräutertherapie, die meines Erachtens, glaube ich, wenn man jetzt so weltweit guckt, tatsächlich sogar mehr an der Anzahl ausmacht, wie jetzt tatsächlich die Antibiotikatherapie.
Ja.
Auf was greifst du da gerne zurück?
Ja, ich nehme da mindestens in den ersten paar Behandlungsrunden, richte ich mich da sehr an die Arbeit von Dr. Alison Seebecker und ihrem quasi SIBO-Algorithmus. Sie schlägt da mehrere Heilkräuter vor, die habe ich auch bei ihr persönlich gelernt. Und die ersten zwei, die ich oft verwende, sind Berberitze und Oreganoöl mit einem hohen Carvacol. Gehalt, also mit viel von dem wirklich aktiven ätherischen Ölstoff in dem Oregano enthalten. Und hier habe ich eine komische Seitenstory, wenn ich die kurz teilen darf. Im Gymnasium mussten wir alle ein Personal Project, ich habe das International Baccalaureate Programm gemacht im Gymnasium, und wir mussten alle ein Personal Project, ein wirklich längeres, monatelanges Mini-Projekt machen, so quasi wie eine kleine Bachelorarbeit in der Gymnasialzeit. Und ich habe da mit E. colis in Petri-Dishes, also in kleinen, ich weiß
Petrischalen,
nicht, wie man
ja.
Petri-Schalen gearbeitet, mit ätherischen Ölen, unter anderem auch Oregano, Rosmarin, Nelke, um zu sehen, wie groß war der Ring um dieses Öl, wie viele Bakterien, wie viele E. colis hat dieses Öl vernichtet, wie stark konnte man es mit Antibiotika vergleichen. Also mein Interesse an Heilpflanzen, an ätherischen Ölen, die antimikrobiell sind, ist schon wirklich sehr, sehr lange vorhanden. Und genau, also diese zwei Berberitze, Berberin, ein Extrakt aus mehreren Pflanzen, aber hauptsächlich Oregon Graperoot, das ist eine gelbe Wurzel, und Oreganoöl sind meine zwei ersten Heilkräuter bei den meisten SIBO-Fällen.
Jetzt wollen wir aber noch wissen, wie dein Petrischalen-Experiment ausgegangen ist.
Ja. Nelke war tatsächlich das Stärkste, und das hatte den großen Ring um den Tropfen rum, wo die meisten E. colis abgestorben sind. Aber Oregano war, glaube ich, sehr, sehr knapp dahinter. Und Thymian mit der Hauptkomponente Thymol, was ja auch oft in Reinigungsprodukten jetzt enthalten ist, war auch, ich glaube, sehr, sehr ein starker Contender für den ersten Platz.
Okay, spannend. Verwendest du auch gerne sowas wie Neem oder Grapefruit-Extrakt, irgendwas in die Richtung?
Ja, Neem und Alimet, also dann ein sehr starkes Knoblauchprodukt mit dem Hauptbestandteil Allicin, was der nicht blähende Teil von Knoblauch ist, muss ich immer dazu sagen. Die beiden kommen dann fast immer bei mir in die zweite Runde. Und das ist laut den Studien, das ist die Kombi, die bei Methan, bei IMO am meisten anschlägt. Wir wissen aber, dass Oregano auch sehr gut bei IMO anschlagen kann, da es sehr breitspektrum aktiv ist. Das sind so fast immer die ersten zwei Standardrunden bei mir. Danach kann es aber total bei jedem ganz, ganz anders aussehen. Grapefruit-Kernextrakt nutze ich sehr gerne, wenn ich Klebsiellen vermute, sowohl wie vom Wasserstofftest, aber auch wenn ich den Stuhltest oder die Mikrobiomanalyse ausgewertet habe. Genau, manchmal nutze ich aber auch Olivenblattextrakt oder Nelke, wie gesagt. Es gibt da mehrere Optionen. Zum Glück gibt es jetzt auch fast jeden Monat eine neue Möglichkeit auf dem deutschen Markt, die Therapie ein bisschen auszuweiten, und wir haben immer mehr Optionen.
Und wenn du jetzt eine reine Wasserstofffehlbesiedlung hast, also wirklich keine IMO, gar nichts an Methan, würdest du auch tatsächlich auf Oregano und Alimet dann zurückgreifen?
Alimet würde ich wahrscheinlich weglassen. Neem
Ja.
würde ich schon benutzen. Alimet würde wahrscheinlich da wegbleiben. Aber manchmal.
Ja, genau, als Wirkstoff Allicin. Wir reden über Alimet, weil es das
Genau.
primäre Produkt ist, was quasi verfügbar
Genau.
ist. Ja,
Das
aber Allicin,
Stärkste.
der Wirkstoff, ja.
Genau. Alimax und Alimet sind ein paar Markennamen, und die sind halt wichtig, weil es bestimmte Milligramm in jedem unterschiedlichen genau, enthalten ist. Und das Stärkste mit, glaube ich, 450 Milligramm ist schon ein richtig starkes Mittel. Und das ist hauptsächlich bei Methan sinnvoll, aber auch bei Candida und anderen Problemen kann es auch recht sinnvoll sein. Deshalb ist es für mich immer wichtig, herauszufinden, ist hier nur eine SIBO, nur eine Wasserstoff-SIBO, oder gibt es ja auch andere Fehlbesiedlungen, andere chronische Infektionen, die vielleicht von einem Allicin-Extrakt profitieren könnten.
Du hast schon von Runden gesprochen. Das ist ja generell etwas in der Therapie, dass wir in der dünnen Fehlbesiedlung immer über Runden reden werden. Wie lange geht bei dir dann eine pflanzliche Runde? Und da kann ich noch was dazu sagen, ob sich das unterscheidet zu einer antibiotischen Runde?
Tolle Frage. Ja, ich finde, und da gibt es jetzt auch keine einzelne Meinung dazu, wie lange eine Runde sein sollte. Aber 4 bis 6 Wochen ist bei mir ganz typisch. Ich habe mehrere Fortbildungen gemacht, wo es gesagt worden ist, wenn die Kräuter sehr gut funktionieren, wenn es dem Patienten mit dieser Therapie sehr, sehr gut geht und es anscheinend wirklich funktioniert, dann kann man die auch verlängern und vielleicht sogar doppelt so lang machen, die Runde vielleicht 8 bis 12 Wochen lang. Da bin ich aber immer recht vorsichtig, insbesondere bei den stärkeren Mitteln wie Oregano, da diese ja auch Schleimhäute reizen können mit der Zeit und auch mindestens einen Teil der guten Bakterien der Vielfalt ein bisschen beeinträchtigen können. Nicht so dolle wie Antibiotika das tun, aber trotzdem ist es mir wichtig, da immer mal kleinere Pausen mit vielleicht milderen Mitteln reinzubringen. Aber ja, so 4 bis 6 Wochen sind typisch. Mit der Zeit zeigen die Studien, dass auch bei Kräutern die Bakterien eine gewisse, jetzt nicht unbedingt eine Resistenz entwickeln, aber dass die Mittel mit der Zeit manchmal weniger gut funktionieren und dann kann ein Wechsel auf eine andere Mischung, eine andere Kombi sehr sinnvoll sein.
Okay. Bei den Antibiotikagaben sind die Runden meistens kürzer. Man redet hier meistens über 10 bis 14 Tage. Und da muss man dann schon gut überlegen. Man hat ein gewisses Erwartungsspektrum, wie weit quasi die Atemgase dadurch gesenkt werden können. Und es gibt definitiv immer wieder Patienten, die haben so hohe Atemgase, dass man sich Gedanken darüber machen muss, auch mehr Runden dann zu verwenden. Aber das sollte auf jeden Fall durch einen Therapeuten dann auch geführt sein.
Absolut.
Hast du denn irgendwelche, also gibst du rein nur diese pflanzlichen Präparate, die du jetzt genannt hast? Gibst du dem Patienten irgend noch was anderes an die Hand? Gibst du irgendwie Zusatzpräparate, um vielleicht irgendwelche Synergien zu nutzen?
Ja, absolut. Das ist eine tolle Frage. Und genau da wird alles recht schnell, recht sehr individuell bei mir, denn nach 90 Minuten Anamnese ist da immer wahnsinnig viel Information. Ist die Galle wirklich top? Arbeitet die Galle gut? Zum Beispiel ist die Magensäure und die Verdauungskapazität in Ordnung oder vermuten wir da was anderes? Ist die Pankreas, entweder mit wirklichen Laborergebnissen, mit Stuhltestwerten, Pankreaselastase in Ordnung oder vermuten wir oder wissen wir da auch eine Schwäche? Also da kommen so viele andere Faktoren mit rein, dass es da bei mir immer um die Kerntherapie, um die Sibo-Kerntherapie fast immer mehrere andere Vorschläge bestehen. Auch Stress und Stressbewältigung, Nervensystem ist in jedem, fast in jedem einzigen Behandlungsplan ein Thema. Und ganz, ganz viele Patienten kommen ja auch mit Hashimoto oder Hormonbeschwerden zu mir. Denn wir wissen ja, dass die Darmachse eine wahnsinnig wichtige und aktive Achse ist. Und da arbeiten wir dann auch manchmal gleich im ersten Termin an diesem Thema. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Plan zu erweitern und ganzheitlich anzupassen.
Perfekt. Ja, das ist, also das, was ich absolut bestätigen kann, ist die Individualität der Therapie. Und was du natürlich auch angesprochen hast, ist mit den ganzen Hashimoto, Verdauungsenzyme fehlen. Da sind wir dann natürlich bei den Ursachen, was uns auf jeden Fall auch in einer eigenen Folge nochmal beschäftigen wird,
Ja.
was ein wichtiges, aber für mich auch manchmal so ein bisschen leidiges Thema ist, weil wir halt einfach in vielen Fällen Ursachen haben, die wir entweder nicht sauber diagnostizieren können oder sie auch nicht behandeln können.
Absolut.
Aber klar, so Gedanken muss man sich natürlich machen. Wenn wir das Problem an der Wurzel anpacken können, dann können wir es natürlich auch viel nachhaltiger quasi dann behandeln.
Ja, und ich glaube auch einfach symptomatisch während der Therapie kann sowas auch recht viel bringen. Zum Beispiel mit den Verdauungsenzymen als Beispiel kann man da manchmal merken, okay, der Darm ist ein bisschen extra entlastet. Hier hilft die Enzympräparatmischung natürlich als das ist keine Therapieempfehlung, aber als Info entlastet den Darm einfach einen Ticken weiter, da viele der Enzyme, die an den Darmzotteln kleben, durch die Sibo auch gestört und nicht mehr da vorhanden sind, kann das auch während der Therapie nicht unbedingt als Ursachenbekämpfung, aber einfach als Symptomlinderung was bringen.
Genau, das muss man sich so auch so vorstellen, die Dünndarmfehlbesiedlung. Wir haben Bakterien, die zu viel sind, die bilden Toxine, die bilden auch, können eine Art Entzündungsreaktion hervorrufen. Und wenn wir uns den Darm unter dem Mikroskop anschauen, dann haben wir Darmzotten. Auf diesen Zotten sind wiederum wie so kleine Bäumchen, die zur Oberflächenvergrößerung dienen. Und bei einer Entzündung ist es eben, da gibt es eine Reduktion quasi dieser Oberflächenvergrößerung, auch die Enzymbildung, die dort stattfindet, ist etwas weniger. Insofern, wir erzeugen quasi durch die Bakterien mehrere sekundäre Probleme, also Probleme, die quasi durch die Erkrankung kommen. Auch gerade im Gallensäuremetabolismus weiß man, dass die Dünndarmfehlbesiedlung die Bakterien, die Gallensäuren zum Teil umbauen, sodass sie uns verloren gehen. Und auch die können da wieder dazu führen, also wenn die verloren gehen, dass sie eher Durchfall produzieren. Plus noch einige andere Probleme, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber das muss man sich bewusst machen. Diese Thematik Dünndarmfehlbesiedlung ist sehr, sehr viel mehr wie nur, wir haben Bakterien, die produzieren halt ein bisschen Gas und machen ein bisschen Durchfall, sondern gerade wenn es länger besteht, kommen da meistens ganz viele Folgethemen. Das wollte ich vorhin noch tatsächlich noch sagen zu den Symptomen. Das ist kein Symptom im klassischen Sinne, aber Nährstoffmängel. Das sehe ich einfach bei der Dünndarmfehlbesiedlung ganz, ganz
Ja,
häufig.
absolut. Ja, das sind alle sehr, sehr tolle Punkte und ich kann da wirklich nur sagen, genau, ich sehe es auch so. Und die Nährstoffmängel, die ich am meisten sehe, sind insbesondere bei meinen weiblichen Patienten, dass der Eisenmangel einfach nicht gut therapierbar ist. Die arbeiten schon ewig an ihrem Eisenwert und machen da alles, vielleicht sogar auch Infusionen und er bleibt einfach nie in einem optimalen Bereich, denn wir wissen ja auch, dass die SIBO-Bakterien unter anderem auch Eisen, B12, fettlösliche Vitamine sehr gerne auffuttern, bevor wir sie überhaupt essen können. Und dann, wie du auch gesagt hast, durch diese Entzündung, durch die Galle, die manchmal verloren geht, verlieren wir so auch manche wichtige Nährstoffe.
Genau. Was gibst du denn deinen Patienten immer Ernährungsempfehlungen mit? Gibst du spezielle Ernährungsempfehlungen, die du jetzt nur bei den reinen Wasserstofffehlbesiedlungen gibst? Was gibst du da den Patienten an die Hand?
Ja, das hat sich im Laufe der Jahre schon verändert. Ich würde sagen, ich bemühe mich mehr, neue Empfehlungen, damit man mehr isst und wieder mehr integriert mitzugeben, anstatt Sachen zu streichen und mehr wegzulassen. Also ich würde schon sagen, dass die meisten Patienten bei mir überrascht sind, wenn ich sage, du darfst mehr Vielfalt essen, du darfst dich an manche Sachen wieder rantrauen, insbesondere an Patienten, die schon wirklich sehr lange gemieden haben, manchmal über Jahre lang Low FODMAP, eine SIBO-Diät gemacht haben, ohne Ballaststoffe oder mit einer sehr, sehr verminderten Ballaststoff, ja, Menge. Dann sage ich ganz, ganz oft, okay, jetzt sind wir wieder am Zeitpunkt angekommen, wo wir diese Sachen wieder essen müssen. Und das kann auch in ganz klitzekleinen Mengen erfolgen. Aber ich glaube, diese Vielfalt Lebensmittel ist für den Dickdarm, fürs Mikrobiom einfach so wahnsinnig wichtig. Und wenn das nicht gut vertragen wird, diese Vielfalt, was ganz oft der Fall ist, insbesondere am Anfang der SIBO-Therapie, dann konzentriere ich mich auf Nährstoffdichte. Ich gebe vielen Patienten eine Liste von sehr nährstoffdichten Lebensmitteln mit. Die sind oft tierischen Ursprungs, denn wir wissen einfach, dass tierische Produkte einfach Gramm für Gramm mehr Nährstoffe enthalten, mehr Proteine und so weiter. Also steht bei mir oft Knochenbrühe oder Fleischbrühe, Eier, fettige Fische, Sachen, die einfach viel Bang for your buck, wie man im Englischen sagt, mit sich bringen, damit man dem Körper wieder diese Energie, die er braucht, zuführt, damit überhaupt diese SIBO etwas ist, dass der Körper in der Lage ist, energiemäßig anzugehen. Das ist so meine Einstellung zu der
Ich bin
Ernährung.
dir so dankbar für das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das ist auch
Cool.
das, was ich auch tatsächlich praktiziere, dass ich sehr vorsichtig bin mit Restriktionen. Manchmal geht es nicht anders, aber die meisten meiner Patienten kriegen tatsächlich auch von mir die gegenteilige Empfehlung. Und ja, man muss leider tatsächlich sagen, was heißt leider? Es ist einfach so, die tierischen Produkte haben eine gute Nährstoffdichte. Sie sind in vielen Fällen auch nicht fermentierbar für unsere
Ja.
Darmbakterien, dadurch keine oder nicht relevante Gasproduktion und dementsprechend bei Darmpatienten durchaus einfach eine gut verträgliche Option, Nährstoffe reinzubekommen. Und wenn man uns jetzt mit vegetarisch-veganen Eiweißquellen, die einfach wichtig sind, oder nährstoffdichten Lebensmitteln beschäftigen, dann sind wir immer auch bei ballaststoffreichen Lebensmitteln mit vielen FODMAPs. Und dementsprechend, ja, kann ich da sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du die Empfehlung eben genauso gibst. Und was sich viele, glaube ich, nicht bewusst machen, ist, dass wenn man lange Low FODMAP gelebt hat, dann verarmt das Mikrobiom wirklich. Also das heißt, die wollen ja
Ja.
eigentlich was Gutes tun, aber im Prinzip funktioniert das Ganze so, jemand kriegt zum ersten Mal Beschwerden, stellt fest, okay, es liegt jetzt an dem Lebensmittel und an der Lebensmittelgruppe, ich lasse es weg, mir geht's besser. Im Hintergrund Verarmt das Mikrobiom, irgendwann kommen die neuen Unverträglichkeiten dazu. Wir lassen wieder etwas weg, mir geht es besser. Aber es ist so ein abbauender Prozess, der teilweise dann über Jahre funktioniert. Das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, du trainierst, du hast Muskelkater, du lässt den Sport weg, dir geht es besser.
Ja,
Ja,
genau.
super, Top-Therapie,
Ja.
funktioniert zu 100% gegen Muskelkater, aber du baust halt dann ab und irgendwann hast du dann Rückenschmerzen, weil du keine Rückenmuskulatur mehr hast.
Ja, ich sage oft, dass wenn man schon länger Low FODMAP gelebt hat, ist das so wie Yin-Yoga für den Darm. Da liegt man da und entspannt sich in dieser Yoga-Form und wir wollen den Darm wieder auf CrossFit-Level bringen. Und man kann das nicht von einem Tag auf den anderen. CrossFit ist ja eine wahnsinnig anstrengende, gewichtstemmende Form des Sportes und ist richtig hardcore und der Darm muss sich wieder daran gewöhnen, überhaupt Ballaststoffe abzubauen. Die Enzyme, die das tun, sind dann auch stark runtergedreht worden vom Körper auf Sparflamme gesetzt. Und wir wissen ja auch, dass das Mikrobiom nicht nur von Ballaststoffen lebt, sondern auch die wichtigen Postbiotics, wie kurzkettige Fettsäuren, produziert, indem es die Ballaststoffe überhaupt abbaut. Und die sind für die Gesundheit der Darmschleimhaut und der Darmzellen so, so wichtig. Und ohne diese Ballaststoffe werden diese Produkte nicht produziert.
Absolut. Hast bei Alison Seebecker gelernt, die hat ihre eigene Ernährungsform. Es gibt Dr. Nirala Jacoby mit ihrer eigenen Biphasic Diet. Dr.
Ja.
Mark Pimentel hat sein eigenes so ein bisschen. Hast du für dich da einen Favoriten? Und wenn ja, warum und wie setzt du das ein? So in Kürze. Wir werden Ernährung nochmal
Ja,
eigenthematisieren. Ja.
absolut. Ja, ich benutze tatsächlich, wenn ich es benutze, eine SIBO-spezifische Ernährung, dann die Form von Dr. Seebecker, die SIBO-Specific Food Guide. Das ist eine Mischung von der klassischen Low-FODMAP-Diät und der Specific Carbohydrate-Diät, die sehr oft bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt wird, die auch eine niedrigere fermentierbare Ernährung ins Zentrum stellt. Und hier hat man, ich glaube, das wurde noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber eine Tabelle, die mit Farben kodiert ist, sodass man mit Gelb und Grün, und nee, zuerst mit Grün und dann mit Gelb auf der Low FODMAP auf der niedrigen fermentierbaren Seite ist und dann wird es orange und rot auf der höheren Seite der fermentierbaren Skala. Und diese Ernährungsform und diese Tabelle benutze ich tatsächlich bei Patienten, die ganz neu im Thema SIBO sind, die wirklich starke Beschwerden haben, für die es wirklich um schnelle Linderung geht. Und das können wir dann gleichzeitig mit der Therapie kurzfristig einsetzen, insbesondere wenn sie so 10-mal am Tag Durchfall haben und so das Haus nicht verlassen können oder sowas ganz Schreckliches, dann kann es total Sinn machen, eine Zeit lang diese SIBO-Specific Food Guide einzusetzen. Aber ich habe sie auch eine Zeit lang während meiner SIBO-Therapie gemacht und ich musste meine grünen Bohnen zählen, damit ich nicht mehr als 12 pro Mahlzeit gegessen habe. Und das fand ich einfach so wahnsinnig lästig. Gesundes Essen so, ja, vorsichtig zu portionieren. Also wenn ich das einsetze, dann schon die SIBO-Specific Food Guide, aber dann auch wirklich nur kurze Zeit.
Ja, perfekt. Habe ich fast nichts mehr da hinzuzufügen. Eine Frage habe ich tatsächlich noch für dich. Wenn du sagst, ich möchte den Darm wieder auf CrossFit-Level bringen,
Ja.
jemand verträgt aber die Ballaststoffe aus der Ernährung extrem schlecht, verwendest du dann Präbiotika, also quasi Ergänzungsmittel, die Ballaststoffe mitbringen? Oder wie führst du den Darm an die
Ja,
Gewichte ran?
ich glaube, wir machen das recht ähnlich. Ich hatte, glaube ich, von dir mal was zu dem Thema gehört und ich fange dann fast immer mit PHGG an, partiell hydrolysiertes Guarkernmehl. Das ist für den Darm ein sehr sanftes Präbiotikum. Es füttert hauptsächlich die guten Bakterien und wir fangen erstmal damit an, steigern es sehr, sehr langsam, bis wirklich eine gute, regelmäßige Menge einfach gut vertragen wird, dann steigern wir fast immer auf Akazienfasern. Das ist so der Next Step auf der Stufe, auf der Treppe zu Ballaststofftoleranz. Das machen wir dann auch eine Zeit lang, bis eine ordentliche Menge vertragen wird. Und danach ist es sehr, kommt es sehr auf den Patienten an. Manchmal mache ich da ein reines GOS-Produkt mit Galacto-Oligosacchariden, manchmal eine Mischung von Galacto-Oligosacchariden, FOS, Fructo-Oligosaccharide oder XOS, Xylo-Oligosaccharide, das sind alle bestimmte sehr präzise Präbiotika. Wenn man aber wirklich mit Akazienfasern super gut klarkommt und wir das Gefühl haben, es kann jetzt gleich mit Lebensmitteln weitergehen, dann führen wir sehr, sehr oft Lebensmittelballaststoffe ein und das sind hauptsächlich die Hülsenfrüchte. Die meisten finden das Linsen. Die bekömmlichsten Hülsenfrüchte sind braune Tellerlinsen. Wenn man die zuerst einweicht, klappen oft sehr gut in kleinen Mengen. Und da kann man einfach mehr und mehr experimentieren, die Mengen langsam steigern, die Regelmäßigkeit. Und so hoffe ich bei den meisten Patienten, dass man ankommen kann bei einer Menge von zum Beispiel einem halben Messbecher Hülsenfrüchte pro Tag ohne starke Beschwerden. Das ist so das Ziel.
Ja, also was ich erlebe, ist tatsächlich, dass PAGG oder Akazienfaser gut funktioniert. PAGG
Ja.
ist das Thema Histamin. Da weiche ich dann häufiger mal auf Akazienfaser als
Aha,
Pekin
interessant, ja.
aus. Das ist so meine Erfahrung, dass das oft ein bisschen besser funktioniert. Aber genau, mit einem der beiden habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht als Start. Ja, super gut. Ich würde sagen, wir haben schon einiges jetzt über SIBO, die Wasserstoff-SIBO gelernt. Ich würde sagen, wir belassen es für die heutige Folge. Lauren, vielen, vielen Dank für deine
Ja,
Zeit
gerne.
und dein tolles Wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Super, bis zum nächsten Mal.